Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe einen guten Freund. Leider sehen wir uns nicht so häufig, aber es tut immer gut, sich mit ihm auszutauschen. Ganz persönlich über unsere jeweiligen Lebenssituationen, aber auch über, wie man so sagt, Gott und die Welt.
Ein sehr guter Freund.
Das jetzt ausgemacht. Gerade war zu laut, jetzt ist es ein bisschen leiser. Wirklich ein sehr guter Freund, den ich sehr schätze und dessen Ansichten mir wichtig sind. Nur manchmal nervt er. Und zwar nervt er mit einem bestimmten Wort. Und dieses Wort heißt Alleinstellungsmerkmal. Mein Freund ist nämlich kein Theologe, sondern arbeitet im Bereich Marketing, Werbung, Kommunikation. Und immer wieder, wenn ich ihm von Projekten und Planungen in meiner Arbeit erzähle, fragt er, was ist dabei das ein Alleinstellungsmerkmal? Egal, ob es um Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen oder übergemeindliche Initiativen ging oder geht, jedes Mal kommt seine Frage nach diesem Alleinstellungsmerkmal. Ich kann das ja verstehen, wenn es darum geht, bestimmte Produkte am Markt anzupreisen, gerade wenn es schon viele ähnliche Produkte gibt. Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Das ist die Frage, was hat ein Produkt, das andere nicht haben? Was hebt es ab von anderen? Was unterscheidet zum Beispiel dieses eine Puppengehäuse von anderen? Oder warum sind die Drahtwiegeartikel eines Herstellers besser als die von anderen? Oder was zeichnet das Angebot eines Dienstleisters aus? Was unterscheidet zum Beispiel den einen Pflegedienst von dem anderen und so weiter? Immer geht es darum herauszuarbeiten, was besser, schöner, attraktiver und so weiter ist. Es gilt, Merkmale in den Fokus zu stellen, die ein Produkt oder ein Angebot besonders toll und einzigartig, großartig erscheinen lassen. Man kann auch sagen, es geht darum, möglichst hochstufig anzugeben, mit dem, was einen selbst bzw. das eigene Produkt super, anders, besser und so weiter macht, eben sich gut zu verkaufen. Fast jede Werbestrategie benutzt dieses Kriterium des Alleinstellungsmerkmals. Was, so habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal Gottes? Was zeichnet ihn aus? Was macht ihn größer, herrlicher, anbetungswürdiger, attraktiver als andere? Womit können wir sozusagen angeben, wenn wir von Gott reden? Was ist das Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes? Der Blick in die Bibel ist da sehr ernüchternd. In einem der absolut ältesten Texte des Neuen Testamentes, dem sogenannten Christus-Hymnus, den Paulus schon zitiert, also ist er sehr alt, im Philipperbrief. Paulus zitiert den Christus-Hymnus, um daran zu erinnern, welchen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und da heißt es, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Das soll ein Alleinstellungsmerkmal sein, der Weg nach unten, der Weg der Erniedrigung. Das ist doch alles andere als attraktiv. Damit kann man nicht angeben und bei anderen Eindruck schicken. Alles, womit er eigentlich punkten könnte, legt Jesus Christus zur Seite. Er macht sich gleich mit allen anderen, anstatt sich abzulegen. Ist das Gottes Alleinstellungsmerkmal, dass er kein Alleinstellungsmerkmal hat, beziehungsweise nicht darauf verzichtet? Ich habe als Konfirmant den Christus-Hymnus im Philipperbrief noch im alten Lutherdeutsch auswendig lernen müssen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war gleich wie ein Mensch und an Gebärden wie ein Mensch erfunden. Diese letzte Formulierung hat mich immer fasziniert. Und schon immer habe ich bei dieser Formulierung an Gebärden wie ein Mensch erfunden ein neugeborenes Leben vor Augen gehabt. Gebärden wie ein Mensch erfunden. Das schreit, das strampelt, das kann seine Verdauung nicht kontrollieren und das ist völlig auf Hilfe und Fürsorge angewiesen. Und deshalb verknüpft sich für mich der Christus-Sohnus im Philipperbrief mit dem Bericht des Lukas von der Geburt Jesu Christi, den wir vorhin ja wieder gehört haben. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Schaut man sich das an, wie Gott in diese Welt gekommen ist, dann kann man eigentlich nur sagen, alles war bestimmt. Gott hat wohl von Marketing und Kommunikation, von erfolgsorientierter Produktplatzierung keine Ahnung. Ganz schlechte PR. Alleinstellungsmerkmal, Pusten. Gott hätte besser vorher mal eine Beraterfirma kommen lassen sollen, die ihm erklärt, wie das geht, wenn man in dieser Welt etwas werden will. Wenn man etwas unter die Leute bringen will, beziehungsweise Erfolg haben will mit seinem Angebot. Hat ja eigentlich kein Schlechtes. Nehmen wir mal beten. Ein Kaff irgendwo in Nirgendwo. Das geht schon mal gar nicht. Wo? Vielleicht auch Alexandria, Antiochien, Athen, Korinth. Das wäre Orte gewesen. Jedenfalls muss man seine Kampagne da starten, wo man möglichst viele und möglichst viele wichtige Leute erreicht. Leute mit Ansehen, mit Intellekt, mit Geld, mit Beziehungen und so weiter. Und wen erreicht er? Hirten. Völlig damit. Die können nichts, die haben nichts, die respektieren. Und dann der Stall. Vermutlich so eine dreckige Höhle. Völlig ungeeignet für ein Neugeborenes und absolut nicht repräsentativ. Und so könnte man jetzt jede Einzelheit in der Geburtsgeschichte durchgehen und zeigen, wie total daneben Gottes Marketing ist. Und der Knaller, beziehungsweise der größte Klops und völlig unmöglich, ist das kleine Kind. Wer bitte schon lässt sich schon von einem Baby betrügen? So ein Raumschiff, dem ein strahlender Held entstand, das wäre was gewesen. Oder zumindest ein Siegertyp aus bestem Hause. Gut aussehend, vermögend, vernetzt, jemand, zu dem man aufblicken kann, dem die Herzen zufliegen. Aber ein strampelndes, vor Hunger schreiendes Kind und dann noch in einem Futtertrog. Ein absolutes No-Go. Genauso ein Skandal, ein Unglück, Unding, wie ein gefolterter, blutender, völlig hilfloser Mann, der unter großen Qualen an einem Kreuz steht. Und das soll ein Gott sein, dem man sein Leben anvertrauen kann. Götter anderer Religionen sind da wesentlich attraktiver. Die machen mehr. Von denen kann man sich tolle Geschichten erzählen, wie sie ihre Feinde niedergeschlagen haben, welche Heldentaten sie vollbracht haben. Kann man alles nachlesen in den griechischen, in den römischen, germanischen und sonstigen Göttererzählungen. Aber so wie das Neue Testament Jesus Christus beschreibt, so kann doch unmöglich ein Gott sein. Martin Luther hat das in seiner oft derben Art in einer Predigt gesagt, und ich entschuldige mich vorab für seine Formulierung, ich zitiere. Luther schreibt, er hat gesagt, wenn man das aufgeschrieben, der Türke, damit meint Luther die Muslime, also nein, der Türke spricht, Christen, da wirst du mich nicht überreden, dass der soll ein Gott sein, der da von einem Weibe geboren wird, lässt sich herab vom Himmel, legen 9 Monate in den Leib der Marien, der Jungfrau Marien. Gott scheißt und pisst in die Wiegen. Danach stirbt er am Kreuz als ein Dieb und Schelm. Soll das ein Gott sein? Ja, liebe Schwestern und Brüder, ja, genau das ist Gott. Unser Gott. Eingewickelt in Windeln und später jemals am Kreuz verhängt. Weil er alles auf den Kopf stellt, was in dieser Welt gibt. Weder am Schreien Baby Decke, noch am Mann am Kreuz ist irgendetwas, mit dem man angeben könnte. Nichts, was hervorragend, großartig, super, attraktiv, besser als bei anderen ist. Im Gegenteil. Aber genau darin liegt das Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes. Gott wird Mensch. Unser Gott ist ein heruntergekommener Gott, ein abgestiegener Gott. Sein Alleinstellungsmerkmal ist der Verzicht, der Weg nach unten, die Erniedrigung, das Aufgeben von Macht und Herrlichkeit und das Gleichwerden mit uns Menschen. Gott geht den Weg in die tiefste Tiefe menschlicher Abgründe und menschlicher Schwäche. Gerade das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz machen das deutlich. Gott wird ganz und total Mensch. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir immer wieder der Refrain eines Liedes ein. Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten größer sein, doch nur ein einziger Gott wurde ganz klein. Dieses Lied heißt Einziger Gott und stammt von der Gruppe Buff, einer Hip-Hop-Band aus dem christlichen Bereich vor so circa 15 Jahren. Leider habe ich den Track nicht mehr gefunden. Weder auf der Kassette noch CD oder mal unter mir hat irgendwie zu meinen. Aber ich kann mich entsinnen, in den Strophen 1 und 2, da werden der Kaiser Augustus und der König Herodes Zeitgenossen Jesu beschrieben. Und dann wird ihnen in der dritten Strophe Jesus gegenübergestellt und immer wieder der Refrain: Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten größer sein, doch nur ein einziger Gott wurde ganz klein. Unser Gott hat ein Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist völlig anders. Nicht groß, sondern klein. Nicht stark und mächtig, herrlich und attraktiv, sondern unscheinbar. Ja, sogar verkennbar, übersehbar. Gott wird in Jesus Christus Mensch, macht sich klein, an Gebärden als ein Mensch erfunden. Das ist in den Augen der Welt völlig unattraktiv, sogar ein Skandal, ein völliger Blödsinn, wie Paulus schon im ersten Korintherbrief schreibt. Aber liebe Schwestern und Brüder, für mich ist das ein großer Trost. Gott macht sich klein. Das heißt, ich muss auch nicht groß oder besonders sein. Gott wird schwach. Das heißt, ich darf auch schwach sein. Gott wird von den nicht wichtigen Leuten seiner Zeit verachtet. Das heißt, ich muss mich auch nicht abmühen, beliebt zu sein. Muss nicht nach Anerkennung gieren oder gar versuchen, es allen recht zu machen. Gott wird Mensch wie ich. Das heißt, er versteht mich, meine Nöte, meine Sorgen, meine Zweifel. Gerade in Leiterfahrung ist das für mich das, was mich hält, dass Gott so tief herabgekommen ist, dass es kein Leid gibt, das er nicht selbst erlebt, durchlitten hat. Ganz gleich wie wir. Ja, und Gott kennt menschliche Schwachheit. Das heißt, er geht auch barmherzig mit mir. Was mich an Gott fasziniert, was ihn für mich großartig macht, ist, dass er eben nicht großartig ist. Zumindest nicht nach den Maßstäben, die mir so gelten. Aber ich finde, er ist ein toller Gott, weil er eben so anders ist. Sein Alleinstellungsmerkmal ist der Weg nach unten, der Weg zu mir und zu dir. Gott macht sich uns gleich, damit wir seine Liebe verstehen, begreifen und ergreifen. Welch eine Liebe, die bereit ist, auf alles Eigene zu verzichten, nur damit du und ich Liebe und Heil, Shalom, erfahren können. Gott wird Mensch. Das heißt, wir sind Situation, zu keiner Zeit. Er stellt sich damit zur Seite, in all unserer Schwachheit, in all unserer Not, in all unserer Elend, in all unserer Leid, in allem Dunkel dieser Welt, ist er jetzt da. Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten größer sein, doch nur ein einziger Gott wurde ganz klein. Ich kann darüber nur staunen. Staunen, wie die Menschen, von denen Lukas schreibt, alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Und ich will es machen wie die Hirten. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen haben. Amen. Und der Friede Gottes, der Himmelsvater, sei mit uns. Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.